Butter bei die Hühnen. Folge 42. Wir schlagen auch Berlin. Mit Nachwuchskoordinator Christoph Schimanski. Moin und herzlich willkommen zur Folge 42 unseres Butter bei die Hühnen Podcasts. Heute mal nicht aus dem Avacon-Studio, sondern danke Björn, Ole, wir sind bei ihm eingeladen und wir haben einen ganz interessanten Gast heute hier. Wir freuen uns drauf, dich, Christoph Schimanski, hier begrüßen zu dürfen. Moin, Christoph.
Moin, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schöne Geschichte. Ich glaube, einige kennen dich vielleicht gar nicht so, du darfst dich gleich nochmal vorstellen, aber sind wir beide nicht die Einzigen hier, sondern zu meiner Linken sitzt Björn Ole.
Guten Abend.
Und rechts, man höre und staune, Torben ist wieder dabei.
Ja, moin. Mal wieder zum Ausgleich für Kajetan, der sich jetzt wo aufhält?
Das weiß kein Mensch. Ist er in Polen? Ich weiß es nicht.
Irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs.
Ja. Irgendwo in der Weltgeschichte. Also, er hatte 2 Wochen keine Zeit und hat gesagt, du bist raus.
Also somit grüßen wir natürlich hiermit ganz herzlich Kajetan.
Genau, Shoutouts gehen raus.
Du wirst hier würdig vertreten.
Genau, der Hype ist groß von der SVG. Von daher haben wir gesagt, wir nutzen die Gunst der Stunde einfach mal. Und wir nehmen jetzt am Freitag vor dem Berlin-Spiel in Berlin erstes Finalspiel sozusagen den Podcast auf. Und möchten uns also so ein bisschen über den Verlauf der Saison unterhalten und freuen uns, dass du, Christoph, hier bist. Offiziell Nachwuchskoordinator der SVG, aber vielleicht kannst du da ein bisschen mehr dazu sagen als ich. Ich schätze mal.
Ja, ein bisschen mehr kann ich natürlich dazu sagen. Die Position des Nachwuchskoordinators, die ich jetzt hauptamtlich ausübe, ist ja neu geschaffen worden. Gibt es quasi seit dem letzten Sommer, seit dem 1.7. Bin ich in dem Bereich aktiv und habe ein paar Schwerpunkte einfach, mit denen ich mich befasse. Und ein Hauptschwerpunkt ist im Prinzip der Aufbau jetzt eines Nachwuchsleistungszentrums für die männliche Jugend. Und genau da bin ich die ganze Zeit jetzt seit dem letzten Sommer dran.
Und du hast jetzt noch hier den neuen Libero dazu bekommen.
Den neuen Alten.
Den neuen Alten, genau.
Genau, ich denke, du sprichst von TK. Ja, TK hat mich beim Stützpunkttraining männlich abgelöst, das ich interimsmäßig jetzt gemacht hatte nochmal, damit es überhaupt stattfinden kann. Das ist immer nicht ganz so leicht, Trainer mit einer entsprechenden Lizenz zu finden. Und TK ist wieder in Lüneburg, hat Bock gehabt, was zu machen mit Jugendlichen und wir haben zusammen ein paar Einheiten gemacht. Das hat ziemlich viel Spaß gemacht, den Jungs hat es gefallen und jetzt ist TK alleine aktiv da.
Super, klasse. Aber wir
eins wollte ich nochmal, weil Christoph ist sicherlich nicht so, sich so präsent und bekannt wie vielleicht Andreas oder Bernd. Wenn ihr ein Gesicht dazu sehen wollt, geht einfach mal auf die Seite der SVG unter Management. Da findet ihr ein Bildchen von ihm. Dann habt ihr gleich mal eine Vorstellung, wer das ist.
Ich habe auch lange gesucht. Unter Management weiß ich gar nicht, ob ich ihn da gefunden
ganz,
habe.
Ganz runterscrollen.
Okay, gut.
Du bist also nicht beim Verein eingebunden, sondern richtig bei der SVG von der Profiabteilung.
Genau, es ist immer ganz, ganz schwer zu erklären, wie die SVG aufgestellt ist, wie sie aufgebaut ist. Ich stehe eigentlich so ein bisschen mit beiden Beinen in beiden Sphären, sage ich immer. Ich bin angestellt bei der Spielbetriebs GmbH, also bei der Bundesliga, um da eben professionelle Strukturen zu schaffen im Nachwuchsbereich. Bin gleichzeitig aber natürlich auch irgendwie ganz viel aktiv für den Verein, der wiederum Teil der Spielgemeinschaft SVG Lüneburg ist. Mhm. Komme ja eigentlich auch eher aus der Vereinsgeschichte, bin jetzt seit 11 Jahren in Lüneburg Trainer schon bei der SVG, vor 12 Jahren nach Lüneburg gezogen und kenne deswegen ganz viele Strukturen, Personen, Abläufe und bin so ein bisschen auch ein Bindeglied in dem Bereich.
Mhm. Aber du bist natürlich auch der absolute Volleyball-Experte und bist viel in der Halle, zumindest hast du es gesagt und ich sehe dich auch häufig. Und deswegen wollen wir natürlich in der Hauptsache heute gar nicht mal über das Thema Nachwuchs sprechen, auch wenn das noch ein interessantes Thema für den Sommer sein könnte, sondern mehr über diese wieder mal gnadenlos gute Saison. Man muss ja wirklich sagen, wir werden verwöhnt, jede Saison geht's weiter. Und noch ein Stück weiter und man versteht es irgendwann nicht mehr. Und ich kann mich erinnern, Anfang der Saison habe ich Stefan gefragt, wie macht er das immer ein bisschen mehr? Und sagt er, ja, das kann man nicht erwarten und das geht jetzt nicht so weiter. Und ja, ihr macht es doch immer wieder. Und tatsächlich, dieses Jahr immer wieder.
Ich glaube, das ist einfach das Geheimnis dahinter. Er schraubt die Erwartungen nicht bis ganz nach oben, dass man dann am Ende drunter landet, sondern Erwartungen auf einem nicht mittelmäßigen Niveau, auf einem hohen Niveau, aber nicht auf einem zu hohen Niveau hat. Und das wird dann wieder übertroffen, was die letzten drei Saisons bisher geklappt hat.
Hat geklappt, ja. Christoph, als du die Mannschaft gesehen hast, das erste Mal in dieser Saison 24, 25, weiß ich nicht, war das beim Bounce House Cup vorher wahrscheinlich schon im Training, oder?
Ja, ich bin selten im Training, bin das aber meistens Anfang der Saison, weil ich auch Schiedsrichterprüfer bin und ich nutze dann häufig Testspiele des Bundesliga-Teams, um dort auf mittlerem Niveau, also BK, B-Schiedsrichter zu prüfen und bekomme dann häufig einen ersten Eindruck relativ früh in der Saison und das ist immer total spannend, wenn die Jungs dann quasi direkt aus dem Flieger in die Halle kommen und anfangen zu spielen, zu zelebrieren und in diesem Jahr war es ja genauso interessant eigentlich wie die Jahre davor auch, was für Typen sind das, was für einen ersten Eindruck hat man, passen die zusammen, ja, gerade Zuspieler sind für mich immer interessant, nachdem Joe hier war und wie die Nachfolger das quasi machen, was für Typen das sind, wie sie das Spiel gestalten, ja, immer wieder toll.
Hättest du gedacht, nach den ersten Eindrücken, dass diese Mannschaft ins Finale kommen kann?
Naja, nach den Erfahrungen der letzten Jahre geht ja die Leistungskurve und die Erfolgskurve eigentlich kontinuierlich nach oben. Aber so wie du es eben schon richtig gesagt hast, ist es ja eigentlich nicht zu erwarten. Gerade bei den großen Umbrüchen, die wir jedes Jahr haben im Team, dass die Leistungskurve immer nach oben gehen wird. Von daher bin ich da ja vielleicht nicht so wie Stefan, aber schon eher defensiv und erwartungsfroh. Freue mich über alles, was dann positiv läuft, dass sich das Team in der Saison hoffentlich immer relativ schnell findet. Weil wenn es sich gefunden hat, dann ist es in der Regel ja auch sehr erfolgreich.
Absolut. Also
was man würde sogar behaupten, diese Saison ging es schneller als letzte Saison. Letzte Saison, meiner Auffassung, letzte Saison habe ich Großteil im Publikum verbracht. Es wirkte, als hätten sie ein bisschen länger gebraucht, um reinzukommen. Das ging diese Saison meiner Beobachtung nach als quasi Laie wesentlich schneller. Weiß ja nicht, was der Profi dazu jetzt sagt.
Ja, also würde ich zustimmen, war auch mein Eindruck. Sehr schnell, sehr erfolgreich, ja.
Red ruhig weiter. Ich kasper hier nur rum.
Nein, dafür haben wir nicht eingekauft,
Torben. Genau, ja. Torben meldet sich hier. Ja.
ich sehe es nicht ganz so. Weil die Anfang der Saison war, jetzt ohne jemanden nahe zu treten zu wollen, waren es die leichteren Gegner. Waren sie eher die untere Hälfte, die unteren sechs, außer jetzt ganz zu Anfang. Düren. Und das war letzte Saison nicht ganz so. Deswegen finde ich das nicht ganz vielleicht so vergleichen. Wo gleich richtig gut reingegangen wurde, war das erste Champions League-Spiel, nicht? Also da ging es dann richtig los.
Das war das erste größere Spiel. Tom hat uns hier so schon eine schöne Liste mit Spielen ausgedruckt. Es ist tatsächlich, es waren die ganzen, die untere Hälfte der Tabelle kam zum Saisonstart bei uns. Du sagst, das hat das. Den Eindruck vielleicht ein bisschen verzerrt.
Aber das ist jetzt meine Meinung, also Gottes Willen. Also,
ja. Ich weiß, was du meinst. Danach kam dann halt so ein Spitzenspiel nach dem anderen. Und das hatte ich auch aus dem Team gehört, das hat zwischendurch ganz schön geschlaucht. Also ein Topspiel nach dem anderen, das zerrt auch ein bisschen.
Ja, aber es ist im Grunde genommen ist es dann auch keine so tolle Vorbereitung gewesen. Ja? Wenn du erst aus dem unteren Bereich die Mannschaften hast und dann spielst du in der Champions League, dann ist es natürlich auch nicht die beste Vorbereitung. Und ich glaube, das war das, was die Mannschaft dann auch lernen musste, sich an das Niveau zu gewöhnen. Ist das so ein Gewöhnungsprozess, Christoph? Oder?
Ja, ich glaube, das hat mehrere Facetten. Es ist natürlich erstmal auf den ersten Blick dankbar, wenn du am Anfang der Saison gegen vermeintlich schwächere Gegner spielst. Die vermeintlich schwächeren Gegner sind aber auch im Vergleich zur letzten Saison teilweise schon deutlich stärker gewesen. Und die musst du auch erstmal so schlagen, wie wir sie dann geschlagen haben. Man hat dann aber trotzdem gesehen, als es dann in die Champions League ging oh, jetzt ist ein anderes Level gefordert. Und das ist das Erstaunliche eigentlich in dieser Saison gewesen, dass das Team darauf reagieren konnte. Dass es dann auch wirklich ein oder zwei Gänge höher schalten konnte, auf dem Niveau nicht nur mitspielen konnte, sondern viele Gegner auch tatsächlich ja, schlagen konnte.
Was ja dann in dem ersten Spiel, Torben, du hast erzählt, gegen Chaumont, erst 2-0 zurückgelegen, soweit ich mich erinnere, oder?
Richtig.
Und dann ging irgendwann der Schalter los.
Da hat's Klick gemacht und dann gab's Schläge zurück.
Hast du das Spiel gesehen?
Ich habe das Spiel gesehen, ja, glücklicherweise habe ich diese Saison, dadurch, dass ich ganz wenig Trainer bin und diese neue Funktion habe, mal die Gelegenheit, sehr viele Spiele zu sehen, sonst war das immer sehr schwierig, weil ich meistens in irgendeiner anderen Halle gestanden habe.
Und wie schätzt du das Spiel dann eben ein? Also jetzt mal aus professionellen Sicht, nicht so aus meiner oder aus unserer Laiensicht dann, kompletten Laiensicht.
Ja, also man kann das schon als einen der Knackpunkte der Saison betrachten, wenn man das so möchte. Also es gibt natürlich viele kleinere Knackpunkte, die man so sehen kann, aber das ist so ein Moment gewesen, wo man gedacht hat, okay, ja, wenn das jetzt klappt gegen das Team in diesem Spiel so und das lässt sich wiederholen und das Niveau lässt sich vielleicht auch stabilisieren, dann ist in der Saison viel möglich.
Ja. Kannst du vielleicht auch versuchen zu beschreiben, was vielleicht da passiert ist? Ist Chaumont runtergegangen mit dem Niveau im dritten Satz oder konnten wir einfach nur sagen, oder konnte die Mannschaft alles das, was sie dann eben eigentlich kann, auch aufs Parkett gebracht hat? Dass es dann irgendwie auf einmal lockerer war oder wie?
Ich finde das grundsätzlich im Sport und speziell im Volleyball ganz schwer zu sagen, ob jetzt der eine stärker geworden ist und deswegen der andere schwächer wirkte oder ob der andere schwächer geworden ist. Fakt ist, in dem Spiel waren wir einfach sehr stark nachher in den letzten drei Sätzen. Und ich habe schon den Eindruck gehabt, dass das was mit den Spielern gemacht hat und die schon sich deutlich in ihrer Leistung auch gesteigert haben. Also Chaumont hätte wohl gerne dagegen gehalten, wenn es gekonnt hätte in dem Moment, weil sie konnten nicht.
Ja, eigentlich erstaunlich, wenn man dann das Rückspiel noch im Kopf hatte, weil das war ja wirklich eine Demonstration von Chaumont. Ich habe die auf dem Niveau gesehen, sagenhaft, das war ein super, super klasse Spiel von Chaumont.
Ja, muss ich tatsächlich ehrlich sagen, das ist eins der wenigen Spiele gewesen, was ich nicht gesehen habe. Aber ich habe auch die Pressemeldung und von Stefan gehört, was er dazu gesagt hat. Und es scheint tatsächlich so gewesen zu sein, dass die einen Sahnetag erwischt haben. Das muss man einfach auch anderen Teams dann mal gönnen. Das finde ich auch so schön bei uns in Lüneburg, dass das auch im Spiel gegen Friedrichshafen jetzt so gewesen ist, dass die Fans das würdigen, wenn der Gegner sehr stark ist. Und ich finde, auch in dem Spiel muss man das dem Gegner dann zugestehen.
Absolut. Und das macht ja eigentlich auch Spaß. Also man muss sich ein bisschen von dem lösen, jetzt kompletter SVG-Fan zu sein und zu sagen, das muss jetzt unbedingt die 3 Punkte her oder was auch immer, sondern einfach ein Spiel mal zu genießen. Und das war schön. Also dieses Halbfinale gegen Friedrichshafen. Shoutouts gehen raus nach Friedrichshafen. Schöne Geschichte. Klar, jetzt haben wir es zwar letzten Endes gewonnen, aber da war nicht viel Unterschied. Oder siehst du da Unterschiede? Also natürlich Unterschiede in der Spielweise und sonst was, aber von der Spielstärke war es so ein bisschen Tagesform, oder?
Es ist viel Tagesform gewesen und spannend ist natürlich auch gewesen, dass keins der beiden Teams kontinuierlich mit der vermeintlich besten 6 spielen konnte. Mhm. Es gab immer irgendwo jemanden, der angeschlagen war oder der auch gar nicht mitspielen konnte. Und das ist spannend, was dann mit Teams passiert, was die vermeintlichen Einwechselspieler dann auf einmal performen. Lorenz hat das ja in dieser Saison schon mehrfach sehr, sehr stark gemacht in der Champions League und jetzt eben auch als, ich mag gar nicht sagen, Vertretung von Theo, sondern als ein Teil eben dieser ganz tollen Mannschaft.
Ich glaube, Lorenz hat sich auch nie gesehen als Vertretung, würde ich jetzt so sagen. Also von seinem Anspruch her sagt er, ich will spielen, ich will auch der Mannschaft weiterhelfen.
Das muss man als Profi auch. Ja, ich glaube, wenn man den Anspruch hat, Profi zu sein, dann muss man diesen Glauben an sich selber haben, diesen Willen, sich durchzusetzen. Und die Qualität hat Lorenz mit Sicherheit.
Das ist aber bestimmt nicht einfach, wenn du dann häufig, also wenn man gerade am Anfang war, ja nicht so häufig eingesetzt. Vielleicht kann mich jetzt nicht mehr an jedes Spiel erinnern, aber
es wurde mehr in den letzten Spielen.
In den letzten Spielen, ja, denke ich auch. Ich weiß nicht, ob er bei schwächeren Gegnern dann öfters mal gespielt hat. Das kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Aber ich glaube, das macht es ja nicht einfacher für einen, oder?
Nein, das macht es überhaupt nicht einfach. Wenn man ein Team beobachtet und die Trainer so ein bisschen kennt, dann denke ich, dass Stefan auch ein Trainer ist. Und da kann man sich als Spieler dann auch vorher drauf einstellen, der nicht ganz so viel wechselt. Wenn er dann aber wechselt, dann möchte er sich auch sicher sein und nicht wieder zurückwechseln müssen. Und das ist natürlich eine Situation, womit man als Spieler erstmal umgehen lernen muss, weil man sich natürlich täglich zweimal teilweise im Training beweist und anstrengend an die eigenen Grenzen geht und ja trotzdem vielleicht nicht die Gelegenheit erhält, das dann auch im Spiel zu zeigen.
Ja. Ich glaube, das ist auch ein Teil einfach im Profisport, dass du auch mal länger auf der Seite stehst, bei uns dann vielleicht mehr in dem Fall, aber da ist meine Auffassung auch wichtig, dass du einfach noch dein Team mit unterstützt und das habe ich in dieser Saison ganz viel gesehen, dass die Jungs an der Seite stehen und einfach richtig mitfiebern. Das war in den Saisons davor weniger, es war nicht so, aber es war diese Saison vergleichsweise sehr viel und das habe ich jetzt aus dem Umkreis gehört, dass ist auch im Publikum aufgefallen und hat die Leute selbst auch ein bisschen mitgezogen und natürlich auch das ganze Team gepusht. Und wir haben jetzt auch schon im Podcast von vielen aus dem Team gehört, dass einfach die ganze gesamte Dynamik im Team diese Saison sehr gut ist. Weiß nicht, wie du das auffassen würdest?
Doch, den Eindruck würde ich bestätigen. Allein aus der Beobachtung heraus. Also gar nicht mal deswegen, weil ich jetzt mit vielen Spielern drüber gesprochen hätte. Wenn man mal die Gelegenheit hat, dann kommt das auch vom Team so rüber. Aber ich finde, die Außenwirkung ist da auch ganz, ganz wichtig einfach, weil Volleyball eben eine Sportart ist, die ganz viel im Kopf stattfindet und der Gegner nimmt das ja auch wahr. Wenn da nicht nur 6 auf dem Feld stehen, sondern das Ganze drumherum, alle anderen, die zum Team gehören in dem Moment, eben auch präsent sind. Und das bleibt dann in den Köpfen entsprechend auch hängen. Trotzdem würde ich sagen, dass es im Volleyball vielleicht immer noch ein bisschen was anderes ist. Die Volleyball-Spielerkarrieren sind häufig nicht ganz so lang, wie das in anderen Profisportarten so ist. Der Verdienst ist vielleicht auch nicht ganz so groß. Und du möchtest dann natürlich in dieser Phase schon auch spielen.
Außer bei Markus Böhme.
Oder Micha André.
Oder Georg Rosser.
Oder Björn André.
Sorry.
Es gibt das natürlich, waren die 5 Ausnahmen.
Natürlich, und das ist ja auch toll, Gegenbeispiele. Aber man sieht das ja ganz häufig auch bei den Nordamerikanern, die dann nach Europa kommen, um auszuprobieren, ob sie Profisportler sein können, dass sie das dann 3-4 Saisons machen und dann machen sie was anderes.
Meinst du, ist es körperlich oder einfach dem wirtschaftlichen geschuldet, dass man dann irgendwann sagt, okay, ich verdiene da einfach auch nicht so viel und ich möchte jetzt einfach mich auf was Berufliches, um auch eine wirtschaftliche Stabilität für mich, meine Familie zu haben. Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass man länger spielen kann. Also ich meine, die 5 Ausnahmen, das ist das eine, aber kann es jeder? Ich weiß es nicht.
Also jeder kann es bestimmt nicht, weil Volleyball auch eine sehr herausfordernde Sportart ist für den Körper. Da muss man wieder ein großes Lob auch an Stefan aussprechen, der das sehr, sehr gut im Griff hat und auch einer der wenigen Trainer in der Bundesliga ist, der diesen ganzen Krafttrainingsprozess selber sehr durchdenkt und anleitet, wo an anderen Vereinen einfach Kraftprogramme verteilt werden, in der Erwartung, dass die dann auch gemacht werden. Ist es hier ja so bei uns, dass Stefan tatsächlich bei jedem Krafttraining auch in der Halle steht, das konzipiert, das mit den Spielern umsetzt und dafür sorgt, dass eben auch lange Karrieren möglich sind. Bei den Nordamerikanern, glaube ich, ist es manchmal so, wenn die familiäre Situation das hergibt, die sind ja teilweise dann auch schon verheiratet, wenn sie herkommen, haben schon Familie, dass der wirtschaftliche Aspekt dann schon eine größere Rolle auch spielt. Für manche ist es vielleicht auch ein Abenteuer zu sagen, ich schaue mir Europa ein bisschen an, lerne die Welt ein bisschen kennen und gehe dann nach Hause und arbeite im College oder so als Trainer.
Oder in einem ganz anderen Berufsfeld, das kommt ja auch oft vor, dass die Jungs, wenn sie an der Uni sind, schon parallel noch was studieren und dann weiter da ins klassische Berufsleben, wenn man es so nennen will, einsteigen, nachdem sie ein paar Jahre Profi gespielt haben. Die einen länger, die anderen kürzer. Das gibt es ja in allen Formen und Farben. Ich glaube, wir sprachen mit Simon auch damals drüber, wie sich das verhält. Aber so eine ganz klare Tendenz hatten wir jetzt auch nicht festgestellt.
Ja, ich könnte mir vorstellen, wenn du so zu den besten 20 Spielern in Europa gehörst, ich glaube, dann spielst du länger, weil du es dir dann einfach auch leisten kannst. Weil du dann eben auch das verdienst und sagst, okay, warum soll ich jetzt zurück, wenn es mir mein Körper noch erlaubt? Könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, da ist so ein bisschen so ein Punkt, wo sie sagen, da wird länger gespielt. Also ein Engapes, wie alt ist der? Keine Ahnung. Über 30 ist er auch logisch.
Ja, also Mitte 30 hat er wohl auch überschritten, denke ich. Ja, ich weiß es nicht genau. Mhm. Aber das sind natürlich, also es sind ja auch tolle Beispiele. Aber es gibt eben auch dann Beispiele, wenn man die als Trainer später an der Linie sieht, dann tut einem das so ein bisschen weh, weil die sich da bewegen, als wären sie doch 30, 40 Jahre älter und hätten nicht gerade ihre aktive Karriere beendet. Mhm. Da ja, fragt man sich, ob es nicht dann manchmal doch besser wäre, vielleicht ja, früher den Absprung zu schaffen.
Okay. Sagst du wirklich, das hat die Auswirkungen, ja?
Naja, dass Leistungssport insgesamt nicht gesund sein muss, das ist, glaube ich, allgemein bekannt.
Na gut, Schach.
Ja, auch da ist die Frage, was ist noch ja, was mit ihr macht.
Für den Kopf.
Ja, also ich glaube, wenn man sich in jedem Bereich, wenn man sich sehr stark auf eine Sache fokussiert, dass es dann immer auch einen Ausgleich braucht. Und wenn man sich die Saison bei uns bei der SVG mal anguckt und die Trainingspläne, wie oft die trainiert haben, wie viel sie gereist sind, da bleibt einfach gar nicht viel anderes übrig, um irgendwelche Ausgleiche geistig oder körperlich zu schaffen. Und deswegen ja, ist es eine Herausforderung immer, also für Geist und Körper. Mhm.
Ja. Du sagst, es war viel wenig Zeit, beziehungsweise wenig Zeit außenrum. Wir haben jetzt in unserer Liste 43 Spiele bisher, also inklusive Playoffs. Es waren ja wirklich Wochen, da war richtig was los. Und würdest du sagen, da hat man eben mit den späteren Spielen einen Abfall gemerkt an der Leistung oder dann wirklich volle Kante rein, die Serie durchziehen und danach vielleicht einen kurzen Absacker?
Ich glaube, einen Leistungsabfall hat man nicht gesehen und auch das widerspricht dafür, wie eben der athletische Bereich ausgebildet ist und konzipiert ist bei der SVG. Da ist sicherlich Bernd im Hintergrund auch noch jemand, der sehr, sehr fit ist in Sachen Krafttraining, Athletiktraining. Stefan hat da tolle Ideen und liest da auch viel. Und die Jungs sind, glaube ich, körperlich insgesamt schon jetzt auf ihrem Höhepunkt, was das Leistungsvermögen angeht, aber irgendwo natürlich auch müde. Das ist ganz natürlich und ganz normal. Hm.
Kam es schon mal vor, dass Bernd beim Krafttraining mitgemacht hat?
Spannende Frage.
Ich stelle mir das sehr, sehr cool vor, wenn Bernd das da vormacht.
Ja, ich glaube, man darf Bernd nicht unterschätzen.
Auf gar keinen Fall.
Der hat schon sehr, sehr viel drauf und überrascht sicherlich da auch in manchen Momenten. Ich habe aber ihn aktiv beim Krafttraining nicht gesehen. Er ist auch nicht so regelmäßig in Trainingseinheiten dabei. Eher sind es dann Balleinheiten. Und von daher hat sich die Gelegenheit noch nicht ergeben, dass ich ihn dabei erwischt habe.
Mhm. Auftrag fürs Social-Media-Team. Bernd beim Krafttraining.
Wir haben aber tatsächlich überlegt, weil wir ja ganz, ganz viele Jugendtrainer bei uns haben und da immer abfragen, was die interessant finden. Und die haben den Wunsch geäußert, im Athletikbereich nochmal was zu machen. Und das ist ein Thema, was ich mit Bernd ja auch nochmal angehen wollte. Ich habe schon mal mit ihm drüber gesprochen. Ja, und das wird sicherlich spannend. Und dann macht er vielleicht auch was vor.
Also die Jugendlichen haben gebeten, dass sie mehr Kraft oder mit Bernd Krafttraining.
Die Jugendtrainer haben drum gebeten, noch ein bisschen Expertise vermittelt zu bekommen. Okay. Und genau, wir versuchen natürlich, da alle mitzunehmen ja, und Kontakt zwischen Bundesliga und Spielgemeinschaft auch zu halten, herzustellen und Dinge zusammenzumachen. Haben in den letzten Jahren immer wieder mal gemeinsame Fortbildungen gemacht und sowas steht jetzt auch im Raum, dass wir das mit Bernd machen.
Also dann nutzt ihr sozusagen auch den Olympiastützpunkt Hamburg gleich mit. So ein bisschen, weil da ist er ja sein, ich glaube, als Sportwissenschaftler mehr oder weniger angestellt, wenn ich das richtig verstanden habe. Als Stützpunktleiter mit der Ausbildung dahinter.
Ja, die Funktion bei Bernd hat sich ja geändert. Er war ja am OSP vorher auch schon. Ja, wie jetzt die genaue Bezeichnung ist, weiß ich gar nicht. Seine E-Mail-Adresse weist darauf hin, dass er beim Deutschen Volleyballverband angestellt ist.
Okay. Ja, das ist was anderes. Er hatte vorher diese OSP-Adresse, genau. Genau.
Spannend, was man aus einer E-Mail-Adresse alles raus interpretieren kann.
Oder auch nicht. Einfach nur
oder auch nicht.
Oder nur Umfirmierung. Aber ja.
Lass uns doch mal wieder auf die Saison zurückkommen.
Unbedingt.
Wir waren beim Chaumont und haben gerade so ein bisschen gesagt, es war so ein bisschen der Knackpunkt, wo man sagte, sowohl Zuschauer als auch Mannschaft haben gesehen, was geht. Und dann kam ja auch ein ziemlich überzeugendes 3:1 in Sofia in der Champions League, was ich auch ein super Niveau fand. Also wobei, jetzt kommst du wieder, Torben, mit irgendwie, was war das, Winkelgeschwindigkeit? Also ich fand es sehr schnell, das Spiel in Sofia. Also von das täuscht dann sicher am Bildschirm ein bisschen, aber ich fand das ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich weiß nicht, hattest du es gesehen, Christoph?
Ich habe das Spiel in Lüneburg gesehen, das in Sofia habe ich nicht gesehen.
Ich kann mich an Sofia nicht erinnern, deswegen kann ich auch zur Winkelgeschwindigkeit nichts sagen.
Aber gerade nochmal die Kurve gekriegt.
Aber gerade so.
Genau, und dann kam das Spiel gegen Herrsching. Später wird immer gesagt über sowas, sowas muss eine Mannschaft auch mal mitmachen, um mal zu erkennen, okay, wir können nicht immer unser Level halten, wir müssen aber trotzdem irgendwie auch mal die Einstellung dazu finden. Kannst du da als Experte was zu sagen?
Ich glaube, das gibt im Sport zu jeder Situation eine passende Phrase, die man finden kann. Und da passt es dann natürlich irgendwo. Wenn man auf Berlin guckt, muss man sich dann aber wundern, wie die das geschafft haben, ohne so ein Herrsching-Spiel durch die Saison zu kommen. Natürlich kann das ein Moment sein, der ein Team wachrüttelt und auch vielleicht nochmal zusammenschweißt und daran erinnert, dass es nicht von alleine alles läuft, dass man vielleicht noch ein bisschen mehr wieder tun muss. Ich hatte aber nicht den Eindruck, dass das Team dazu nicht bereit gewesen ist, sondern man muss jedem Profiteam, jedem Profisportler auch zugestehen, dass es mal schlechte Tage gibt. Und ich vermute eher, dass es ein schlechter Tag war, als dass es diesen Moment jetzt für den Rest der Saison brauchte.
Also zu viel gefeiert, willst du damit sagen gerade?
Auch den Eindruck hatte ich nicht, nein.
Das glaube ich auch nicht. Also ich unterstelle das, um Gottes Willen, das unterstelle ich den Jungs überhaupt nicht. Bei dem Programm, da hast du eher weniger Zeit dazu.
Ich würde auch sagen, Herrsching hat einfach gut gespielt. Wir haben nicht das gemacht. Und ich meine, da spielen Menschen, die nicht immer denselben Level haben. Das ist logisch.
Ja, da sind wir wieder bei dem Moment, wo man sich fragt, war jetzt Herrsching so stark oder wir so schwach? Und das, ja, auf beiden Seiten ist sicherlich ein Stückchen Wahrheit zu finden.
Ja, aber es war ein Spiel von, was hat man vorhin? Wir hatten vorhin mal über die Statistik geschaut, 1 von 3 verlorenen Spielen in der Hin- und Rückrunde. Also ich weiß nicht, ich kenne jetzt die Statistiken von den letzten Jahren nicht, aber ich dürfte nahezu die beste gewesen sein, würde ich mal behaupten. Also von daher ist das definitiv kein Ding und ich finde es auch für die Zuschauer mal ganz gut zu sehen. Es geht nicht alles von alleine.
Ja, sowas gehört halt auch dazu und das Wichtigste, was du jetzt auch bei der SVG gesehen hast, es gibt sicher andere Teams, die haben so ein Spiel und lassen sich dann erstmal runterziehen und das schlägt sich dann auf nächsten Spiele nieder und das hattest du bei der SVG gar nicht. Also die waren da sofort wieder, die Mannschaft war sofort wieder auf Top-Niveau und hat da gleich wieder alles gegeben und dann nicht so eine Durststrecke gehabt, so nach dem Motto, wir haben jetzt ein Spiel gegen Herrsching verloren. Jetzt geht's abwärts, sondern es ging ja sofort wieder aufwärts. Das war ein so ein kleiner Dip nach unten und
also es ging fast aufwärts. Also es ging aufwärts in dem Sinne, dass wir gegen Yashembi einen Punkt 1:3 verloren haben, aber gegen so eine Mannschaft ist der eine Punkt schon klasse.
Die Spiele danach waren halt Champions League gegen Polen und Berlin. Das muss man dann ein bisschen aus der Rechnung rauslassen. Aber danach kam eine Fünfer-Win-Serie. Ja. Also spricht dann auch wieder dafür.
Absolut.
Dass da kein Tief war.
Absolut. War eine klasse Hinrunde und nach der Hinrunde Zweiter, das war ja auch ein Novum. Und dann ging es in die Rückrunde und da
den zweiten Platz auch noch verteidigt.
Genau. Und jetzt sind wir eigentlich gerade dabei, aber ich will gar nicht vorgreifen, nicht den zweiten Platz zu verteidigen, sondern den ersten Platz anzugreifen. Naja,
aber so ein bisschen Angst, oder was heißt Angst, aber so der Gedanke war da, oh, jetzt kommt Friedrichshafen.
Oder? Im Halbfinale vor allem.
Nee, noch, so. noch in der Hinserie. Das war ja alles zu Ende der Hinserie. Diese Niederlagenserie von 4 Stück hintereinander war ja vor dem letzten Hinrundenspiel. Und da kam dann jetzt Friedrichshafen und da habe ich gedacht, ui, das wird jetzt schwierig. Schaffen sie es da raus? Und da haben sie es tatsächlich dann rausgeschafft. So aus diesen, vielleicht mit den nicht ganz so guten Ergebnissen. In Teilen waren es ja gute Spiele, was sie gebracht haben. Oder was, ja, bis auf vielleicht Herrsching. Siehst du es auch so? Oder bin ich da völlig auf dem falschen Fuß?
Nein, ich glaube, dass du das schon richtig siehst, beziehungsweise dass man das auch gut so sehen kann. Friedrichshafen zu schlagen, ist immer was Besonderes, wenn man überlegt, was sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten geleistet haben. Und das ist nie eine Selbstverständlichkeit. Und dass das jetzt mal so eben locker von der Hand geht, das kann man, glaube ich, in keinem Spiel erwarten gegen Friedrichshafen. Umso höher ist es zu bewerten, dass es eben gelungen ist nach dieser Niederlagenserie. Wobei ich glaube, ich denke nicht, dass die Jungs daran gedacht haben, dass sie gerade 4 Spiele verloren haben. Sondern so Volleyball denken, wie Stefan das auch vermittelt, ja, dass es eigentlich immer darum geht, im Hier und Jetzt zu sein und um den aktuellen Ballwechsel und nicht darum, was jetzt eben gerade gewesen ist.
Und was auch so auffällt, wenn man die Einzelspieler anschaut, wir haben jeder performt irgendwo mal. Und ein Xander, der zum Schluss eine Bank ist, also ab der Rückrunde irgendwann hat er ja nur noch gezaubert, das war in der letzten Saison schon so. Es war einfach klasse, aber eben auch alle anderen. Und wenn ein, wir hatten es schon an, oder du hast es schon angesprochen, Christoph, wenn ein Theo ausfällt, dann kommt ein Lorenz. Das ist schon klasse, dass das in sich so funktioniert. Genau. Und dann ging es in die Rückrunde. Und da ist, glaube ich, allen besonders positiv, endlich mal wieder ein Sieg gegen Berlin zu Hause erstmal. Das war ja schon an sich ein klasse Spiel. Ich glaube, wir waren alle da, oder?
Ja.
Genau. Ob es gut für die Lebenserwartung war, ist eine andere Geschichte.
Was hat deine Lebenserwartung verkürzt bei dir?
5 bis 10 Jahre. Also der letzte Satz allein war das schon. Also
ja, deine Haut ist geschrumpelt, ich kann es bestätigen.
Ja, definitiv. Also ich habe mich nicht vom Fleck bewegt, was ich normalerweise tue. Ich renne meistens ums Feld rum, aber in dem Satz stand ich eigentlich nur in der einen Ecke auf unserer Seite und wir haben darauf gewartet, dass es vorbei ist. Es war ja ein Matchball nach dem anderen und zwischendurch sah es dann wieder schlecht für uns aus, aber wir haben es rumgedreht.
Ist es da dann auch so, du hast ja eben gerade davon gesprochen, du sollst im Hier und Jetzt bleiben bei dieser Matchball-Serie oder dieses, wie viel waren das, hast du gesagt?
27-25.
Dass du dann immer im Hier und Jetzt bleiben kannst? Schaffst du das so gut? Also schafft man das so gut? Also ich könnte es nicht.
Man muss das üben, man muss das trainieren und dann gelingt einem das wahrscheinlich besser, als wenn man das nie vorher gemacht hat. Deswegen sind diese Erfahrungen und diese Spiele, glaube ich, auch einfach wahnsinnig wichtig. Das wird mal besser, mal schlechter gelingen, wenn man sich andere Spieler anguckt, die dann in so eine Aufschlagssituation kommen und emotional aufgeladen sind, dann rutscht da auch mal so ein Ball weit ins Aus. Das passiert natürlich auch, weil es immer diese Gratwanderung ist zwischen ich möchte jetzt meinen bestmöglichen Aufschlag, meinen bestmöglichen Angriff, meine bestmögliche Annahme machen und dem Risiko dabei auch einen Fehler zu machen. Und diese ganzen Facetten gehen den Spielern natürlich irgendwo gleichzeitig auch im Hintergrund durch den Kopf. Und je besser es gelingt, das auszublenden, sich auf das zu fokussieren, was jetzt in dem Moment gerade wichtig ist, desto erfolgreicher ist man wahrscheinlich auch.
Das heißt also, du musst häufig solche Spiele haben, um dann auch sowas zu verstetigen zu können, um dann den Erfolg zu haben häufig.
Ich glaube, das ist im Hobbybereich so und das ist auch in der Champions League so. Du kannst bestimmte Dinge im Training einfach nicht simulieren. Du brauchst diesen Wettkampf auf diesem Niveau, um dich weiterzuentwickeln. Und das war ganz toll, dass es eben viele Spiele gab dieses Jahr, die wir auf diesem Niveau spielen konnten. Und ich hatte bei den Spielen gegen Berlin auch nie den Eindruck, wie das manches Mal vielleicht in den Vorjahren gewesen ist, dass Berlin das Spiel sowieso gewinnt oder dass es sehr wahrscheinlich ist, dass sie es gewinnen, sondern dass Berlin nachgedacht hat von Anfang an. Und das war toll zu sehen, weil sie einfach das Team waren, was bis dato, glaube ich, alle Spiele gewonnen hatte in der Saison und vor eine neue Situation gestellt wurde. Und das finde ich als Zuschauer, auch als Volleyball-Fan dann interessant zu beobachten, wie geht so eine Mannschaft damit um?
Absolut. Kleiner Fun-Fact am Rande, wir haben bei diesem Spiel 124 Mal jubeln dürfen und damit Höchstzahl der Gesamtrunde sozusagen. Aber Torben, du wolltest was zu sagen. Oh, sorry, jetzt habe ich
sah dich. Ich so aus. Also ich hatte ein Fragezeichen vielleicht im Gesicht, aber mehr jetzt auch nicht.
Okay.
Wir können den Funfact noch erweitern. Das waren insgesamt über beide Teams weg 342 Punkte in diesem Spiel, das knapp 3 Stunden ging.
342?
Ich weiß 200, nicht. 242, genau, ich kann nicht rechnen.
Punkte, ja. 242.
Ja. Kopfrechnen kann er.
Nee, ich kann überschlagen. Das kann ich. Ich kann gut Pi mal Auge. Also 5 mal 3 oder so, da fange ich an. Das wird schwierig, aber überschlagen geht.
Also 100 Punkte mehr, das hätte man in einem Satz auch hinbekommen.
Okay, Fun Fact, Frage an Christoph. Bei welchem Spiel inklusive Champions League haben wir am wenigsten jubeln können?
Bei dem du dabei warst.
Ja. Spiele, die du nicht sehen konntest,
zählen nicht.
Na, ich hätte jetzt gedacht, das Herrsching-Spiel, also das ging schon an die Substanz irgendwie.
Ja. Das ist schon ganz gut, aber das ist es noch nicht.
Das ist zweitwenigste, da, also nur 57 Mal Jubel, richtig. Aber es gab noch eins, wo wir tatsächlich nur 50 Mal Jubel hatten, also nur 50 eigene Punkte geholt hat und der Gegner 75, also klares 3-0 sozusagen.
Ja, komm, rat mal. So schwer ist es dann nicht. Es
war ein bisschen später in der Saison.
Und der Gegner war auch gut.
Ah, okay, ja gut, ja, Champions League, ja. Kann man dann natürlich auch mal ein Spiel deutlicher verlieren, ja.
Genau, war dann Saviace sozusagen, genau, da haben wir nur 50 Punkte geholt. Aber es, ja, auch das hat, glaube ich, einen wachsen lassen.
Ich erinnere mich an das Spiel. Ich finde es immer wahnsinnig schwierig, die polnischen Namen auszusprechen. Also die Mannschaftsnamen als auch die Spielernamen. Ich erinnere mich aber, dass ich da mit anderen Fans auf dem Stehplatz gestanden habe und wir darüber gesprochen haben und dass es eigentlich auch völlig unrealistisch sein muss, für uns gegen die besten Teams in Europa zu bestehen, wenn man sich die unterschiedlichen Etats, kann man ja nur vermuten, aber da wird ein deutlicher Unterschied sein. Und jetzt mit so einem großen Umbruch und einem relativ jungen, unerfahrenen Team, so ein erfahrenes, hochdotiertes Team mal eben zu schlagen oder mehrere nacheinander in einer Saison, das ist super, aber das kann man einfach nicht erwarten. Also das ist vielleicht dann zwischendurch auch mal die Normalität und damit muss man auch leben.
Jetzt natürlich, wenn du gerade wieder von Zahlen sprichst, weißt du ungefähr, was so ein Top-Club in Polen so ein Budget hat?
Nein, also ich müsste das auch raten. Das kann ich leider nicht sagen.
Man kann ahnen, wirklich. Also ich würde jetzt auf mehr als Berlin tippen. Für die Top-Teams. Und da bist du, bei Berlin schwirrt immer irgendwas zwischen 5 und 6 Millionen pro Saison durch den Raum.
Was?
Das ist das, was ich bisher gehört habe. Was dran ist, weiß ich nicht. Das ist so die Zahl, die ich schon gehört habe.
Okay. Ja, aber ich glaube, dann kommt. Das ist ja immer die Frage, ist es auch vergleichbar? Ist es vergleichbar, wenn ich einen deutschen Verein mit einem italienischen Verein, mit einem polnischen Verein, mit einem türkischen Verein vergleiche? Wir haben andere Abgaben, sozialversicherungsmäßig und.
Ja, also das ist, glaube ich, der größte Standortnachteil. Ja, selbst wenn man die Etats vergleicht und jetzt mal irgendeine Zahl setzt, ich sag mal jetzt vielleicht 3,5 oder 4 Millionen, die Berlin vielleicht haben mag, dann ist das weniger wert, als wenn das ein polnisches Team hat oder ein französisches Team, weil die Spieler von dem Geld, was sie ausgezahlt oder die bekommen halt mehr ausgezahlt von dem, was an Gehalt überwiesen wird, ja.
Weil weniger Kosten drumherum.
Ja.
Aber die Frage, die wir uns ja auch stellen und klar am Ende und Anfang einer Saison ja auch immer, Stefan ist ja jemand, der gerne Spieler entwickelt. Es ist ja eine ganz andere Situation und die wird ja auch kommen und das wird sicherlich dann auch Thema des nächsten Podcasts mit Stefan sein, Spieler zu entwickeln, die noch komplett neu sind, die also zwar schon in der amerikanischen Liga sehr viele Erfahrungen gemacht haben, auch auf einem guten Niveau gespielt haben, aber als Professional einfach noch ein bisschen anderes Standing haben. Oder ich habe schon jemanden, der einfach schon Erfolge gefeiert hat, der schon, ich sag jetzt mal, gestandener Volleyballer ist. Klar, da ist ja auch der Umgang noch ein bisschen ein anderer. Das wird spannend sein und auch zu sehen, wie das Trainerteam dann damit umgeht, finde ich jetzt von außen.
Na, als Trainer möchtest du Spieler natürlich immer weiterentwickeln. Hm. Und als Profi, denke ich, sind die meisten dazu auch bereit. Vielleicht gibt es eine Handvoll Spieler, die irgendwann so ein Level erreicht haben, wo sie vielleicht sagen, okay, ich möchte jetzt einfach so spielen, wie ich Lust habe. Und der Trainer hat da wenig Einfluss drauf. Ob wir die dann in Lüneburg sehen, weiß ich nicht.
Ja, in der Gegnermannschaft.
In der Gegnermannschaft, ja.
Das haben wir auch schon.
Haben wir schon gehabt. Ja, aber ich glaube, dass vor allen Dingen Spieler nach Lüneburg kommen werden, die hungrig sind, sich weiterzuentwickeln und was zu lernen. Und das kann Stefan einfach super. Und das sind dann vielleicht in Zukunft etwas gestandenere Profis, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, die aber natürlich auch eine Entwicklung hier durchmachen werden, im positiven Sinne.
Aber jetzt bleiben wir mal in dieser Saison, weil ich glaube,
Tom geht schon wieder zu schnell.
Ja, nee.
Vollkommen. Wir greifen weit voraus.
Wir greifen weit voraus und Spekulationen sind ja so und so hier in der ganzen Bundesliga gerade grob am Laufen, wer wohin geht
und
so.
Ja.
Aber wir haben noch ein Finalspiel vor uns.
So ist es.
Da haben wir ja, da ist ja sozusagen die Mannschaft der Fokus. Wen siehst du denn eigentlich, der sich am weitesten entwickelt hat oder wo eine bestimmte Entwicklung sehr weit vorangeschritten ist in diesem Jahr? Wo du gesagt hast am Anfang, ach ja, ganz gut, aber und jetzt so, wow, schon eine richtig, richtig schöne Entwicklung zu sehen.
Du meinst Spieler von der
Spieler,
SVG?
Spieler.
Boah, ich würde da, glaube ich, gar keinen einzelnen Spieler herausheben. Ich habe viele tolle Entwicklungen gesehen. Man kann da Theo nennen, der als jemand, der in der letzten Saison Anteile als Stammspieler langsam bekommen hat, sich jetzt zum absoluten Stammspieler entwickelt hat. Ich kenne Theo aber auch schon sehr lange, der war als Kind schon Co-Trainer bei mir, sodass ich das vielleicht ein bisschen anders noch sehe als der andere oder normale durchschnittliche Zuschauer. Ich finde die Entwicklung von Xander spannend. Den habe ich auch als erstes gesehen, als er kurz nachdem er aus dem Flieger kam und wie der aufgeschlagen hat mit einer Schlaghärte, die absolut beeindruckend war, aber auch mit einer Quote, die ein bisschen furchteinflößend war in dem ersten Moment. Da konnte man sehen, welches Potenzial da war. Und da hatte ich schon den Glauben auch daran, dass das klappt, dass Stefan das mit Xander zusammen hinbekommt, das zu stabilisieren. Das ist sicherlich auch etwas, was toll gewesen ist. Ich finde auch von die Entwicklung von Joscha finde ich toll, wenn man mal an das Rückspiel in Friedrichshafen denkt. Und alle damit gerechnet haben, wenn Joscha jetzt zum Aufschlag geht, weil das noch nicht so gut geklappt hat, vielleicht für die meisten vom Eindruck her, dass man das innerlich schon abgehakt hatte. Und dann hat er da zwei super Aufschläge rübergehauen. Das war super. Und das ist ja nur wieder eine Facette. Sind jetzt drei Spieler, die ich genannt habe. Ich könnte noch mehr nennen. Ich glaube, dass die gesamte Mannschaft und jeder einzelne Spieler eine ganz tolle Entwicklung gemacht haben.
Mhm. Bei Joscha, den Moment, den du gerade beschrieben hast von den letzten beiden Aufschlägen in Friedrichshafen, es war auch schön zu sehen, Joscha schaut vor dem Aufschlag, also zum Aufschlag, zur Aufschlagslinie geht, nochmal zu Stefan. Stefan zeigt ihm so dieses Zeichen, klopft sich aufs Herz sozusagen und sagt, nimm dir den Mut, würde ich jetzt interpretieren. Und er hat sich den Mut genommen und hat auch funktioniert. Und wir haben ja bei Joscha gesehen, also in der letzten Saison war es definitiv konstanter. Er hat super Aufschläge, aber die Konstanz ist halt nicht da. Und da hat er einfach den Mut. Und das ist das, worüber wir vorhin ja schon gesprochen haben. Du hast einfach ein paar Spiele schon gehabt, wo du sagst, du hast so eine enge Situation und du weißt, du brauchst jetzt nicht irgendwas zu machen, sondern du musst den Mut haben und dann kannst halt auch irgendwo hingehen. Aber es hat zweimal geklappt bei ihm.
Ja, das sind die Momente, die den Unterschied ausmachen. Wenn du dann relativ einfachen Aufschlag rüberspielst, dann weißt du, was in der Regel passiert. Also musst du Risiko gehen, du musst mutig sein, du musst dann nicht glauben und das wird dann belohnt. Und das auch, also das ist nicht nur im Profibereich im Volleyball so, sondern das ist auch in der Jugend so, das ist im mittleren Leistungsbereich so. Das muss man sich manchmal auch ein bisschen verdienen.
Also die Situation fand ich schon sehr, sehr toll. Also wie gesagt, diese Kommunikation, sie gucken sich nur an und du siehst es als Zuschauer, das fand ich unwahrscheinlich
klasse. Das war auch von zu Hause schön zu sehen. Die Situation, die du gerade beschrieben hast, habe ich nicht mitbekommen, das hat man auf der Kamera nicht gesehen, aber allein diese zwei Asse in Folge waren schon echt sehr beeindruckend. Also nochmal das Spiel dann zugemacht. Wir hatten, ich meine, wir hatten es in anderen Spielen, wo eine Ass-Serie das Spiel nochmal komplett umgedreht hat. Stichwort Pokalfinale, die Vierer-Ass-Serie von Jack Haynes. Wo es für Düren sehr gut aussah, danach sah es nicht mehr gut aus. Mhm. Und da musste ich ein bisschen dran denken. Es war jetzt nicht keine Ass-Serie, die das Spiel umgedreht hat, aber sie hat das Spiel auf jeden Fall zugemacht.
Mhm. Aber davon hatten wir ja relativ viel. Also Aufschlaghärte, Aufschlagdruck, den wir auf die andere Mannschaft gebracht haben, das war sehr beeindruckend dieses Jahr.
Ja, wenn man die letzten Saisons betrachtet, dann kann man vielleicht sagen, dass das ein kleiner Schwachpunkt manchmal gewesen ist. Man spricht ja ganz häufig im Volleyball von diesem Aufschlag-Annahme-Duell. Und da ist das beeindruckend, was wir diese Saison oder was das Team dieses Jahr leistet. Und da konnte man dann auch wieder zwischendurch, ich spreche jetzt von der Serie gegen Friedrichshafen im Halbfinale, aber auch wieder ängstlich werden, wenn man zwischendurch mal die Statistiken gesehen hat, die da eingeblendet wurden. Ich spreche von dem vierten Spiel in Lüneburg. Ja, zwischenzeitlich wirkte das dann so, als würde die Statistik eher für Friedrichshafen sprechen. Und das sind dann so Fingerzeige, wo man denkt, packen sie das nicht. Aber insgesamt haben sie dann gezeigt, in dem Spiel und auch die ganze Saison über, dass sie da eine super Aufschlagquote haben, super Aufschlagdruck auch entwickeln können und die Annahme, also darf man überhaupt nicht vernachlässigen, auch die Annahme gerade bei Theo und bei Gage ist ja auch also bärenstark.
Ja, genau. Das ist das, was man aber letzten Endes auch braucht. Also ich meine, nichts nicht für umsonst haben die BR-Volleys einen Ruben Schott und den
Kyle D'Agostino.
Jetzt hätte ich beinahe. Den Libero. Zum Beispiel, aber den Libero meinte ich gar nicht, den weiteren Außenannahme.
Meinst du Moritz Reichert?
Moritz Reichert natürlich.
Ja.
Und damit einfach eine Bank in der Annahme, also die drei. So war ja der Plan eigentlich von Kevin Niermann damals, die aufzustellen. Und da muss man es mal gegen bestehen. Das war schon toll. Aber so mal unter uns, hättet ihr gedacht, dass wir fünf Spiele, dass Friedrichshafen so eine tolle Serie im Halbfinale schafft, nach dem, was sie in der Hinrunde gezeigt haben. Gut, da waren sie noch ein bisschen eine andere Mannschaft, muss man dazu sagen. Aber ich fand es schon erstaunlich, was für eine Klasse Friedrichshafen gebracht hat, weil es waren ja dann letzten Endes nur noch Nuancen und ein bisschen Glück.
Also ich habe es nicht erwartet, dass es wirklich auf fünf Spiele hinausläuft, aber ich war auch nicht überrascht. Also nach dem ersten Spiel, das von Friedrichshafen schon sehr stark war, und im Auswärtsspiel, das auch knapp war, hatte ich schon eine Befürchtung, dass das in die Richtung geht. Und ja, wir wurden im Endeffekt ja nicht enttäuscht. Also es war eine super geile Serie. Und
was mich so ein bisschen zweifeln lassen hat, dass wir da locker durchgehen, was wir ja nicht sind,
Nein.
War das Thema Zuspiel. Der Niederländer, der gekommen ist, der hatte sich ein bisschen eingespielt zu dem Zeitpunkt. Also ich glaube quasi im Viertelfinale. Und danach wurde es besser. Also danach waren sie etwas stabiler unterwegs. Und da habe ich schon gedacht, guck mal, die haben wir zwar geschlagen, aber so deutlich nun auch nicht. Und wenn jetzt gerade der Zuspieler auf einmal richtig funktioniert in dem ganzen Team, dann könnte ich mir dann schon vorstellen, dass du dann auf einmal, Friedrichshafen ist wieder da und dann spielt Friedrichshafen, macht Friedrichshafen-Dinge. Ja. Und haut da Sachen raus, die einfach unglaublich sind teilweise dann. Also zum Beispiel dann Superlack, auf einmal hat er dann auf einmal seine 5 Minuten, wo er jeden Ball aus welchem Winkel auch immer, der springt nicht hoch und trotzdem ist das Ding mit 150 km/h kurz hinterm 3-Meter-Raum. Verstehe ich zwar alles nicht, aber
irgendwo hat er den Rucksack gefunden und die Mannschaft mitgenommen.
Ja, ich habe das ja vorhin schon mal gesagt. Also Friedrichshafen darf man, glaube ich, nie abschreiben und man muss sowieso jeden Gegner immer ernst nehmen. Das sind jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen Phrasen, aber ich sehe das tatsächlich so. Und wenn man dann die Qualität sieht, die jetzt gebracht haben, ich finde auch, man darf Masso da überhaupt nicht vernachlässigen. Ich glaube, der war zu Saisonbeginn auch noch nicht da. Da gab es, glaube ich, irgendwie Schwierigkeiten.
Letzte Saison war das so, oder?
War das letzte Saison? Ich bin gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ist das absolut beeindruckend, was der Mann da auch geleistet hat. Sowohl im Mittelangriff als auch eben über Diagonal, was er ja nur vertretungsweise dann gespielt hat.
Er hat ja nicht einfach nur den Ball runtergedroschen, sondern der hat ja absolut flexibel gespielt. Das war ja das Überraschende daran.
Ja, also das ist, glaube ich, als Gegner kann das zum Verzweifeln sein. Ne? Weil egal, was du machst, der Angreifer stellt sich drauf ein, na, ob er dich dann einfach 10-mal nacheinander oben anschlägt oder wenn eine Lücke da ist, dann den Ball auch hart runterzieht, Longline oder Diagonal. Also der ist einfach auf einem sehr, sehr hohen Niveau gewesen in dem Spiel. Und auch das, muss ich sagen, war toll zu sehen. Das hat auch Spaß gemacht.
Ja, überhaupt. Also,
zwar wieder ein paar graue Haare oder wie Björn, du sagen würdest,
ein paar Jahre weniger, genau. Hoher Puls war es auf jeden Fall.
Ja, wir haben ja auch, oder die Jungs haben ja gar kein Mittel dagegen gefunden. Maso hat ja gefühlt auch teilweise über unseren Block grün weggeschlagen. Und das war ein Block, ich habe so eine Szene, meine ich, das müsste Oscar gewesen sein vorne und ich glaube Simon dann in dem Moment. Und da hat er rüber geschlagen. Sicherlich kommt Simon ein bisschen später da an zum Block, logisch, dann ist er auch nicht so hoch. Aber das muss er erstmal schaffen. Das war beeindruckend. Also, das ist ein Teil von dem Ganzen, aber ja, das fand ich sehr beeindruckend.
Was mir auch gefallen hat im letzten Spiel dann, dass sich die Abwehr irgendwann so ein bisschen darauf eingestellt hatte und tatsächlich auch die Bälle, die vorher noch im Block gegangen sind und dann ins Aus, also weit hinten. Da hat Oskar richtig schönen Job dann gemacht. Also man hat so gemerkt, er hat sich ein bisschen darauf eingestellt und hat dann die Dinge auf einmal bekommen. So im ersten Satz war das noch nicht so. Also das fand ich sehr beeindruckend. Also auch die Abwehrleistung.
Ja, also kann man zwischendurch, glaube ich, auch Gage immer schön beobachten, wie er da spricht mit seinen Mitspielern, wie er versucht, nochmal Hilfestellungen zu geben und wie sich das Team während eines Spiels dann eben auch sehr gut auf den Gegner einstellen kann. Ja, das hat auch in dem Spiel wieder super geklappt, ja.
Meinst du wirklich, dass man das als Spieler, du stehst ja unter einem Druck, du hast deinen Tunnel vielleicht. Kannst du da so viel aufnehmen, wenn ein Gage neben dir steht und dir sagt, ich stehe jetzt einen Meter weiter rechts oder das ist vielleicht noch einfach, ich habe ja keine Ahnung, was er so sagt. Ist das, also ich meine, es sah ja so aus, als ob sich was verändert hat, definitiv.
Ja. Aber naja, wenn man das beobachtet, ist es ja ganz häufig bei uns so, dass Stefan sich in Auszeiten oder bei Besprechungen auch zwischen den Sätzen relativ zurückhält. Das hat sich zum Ende der Saison jetzt ein bisschen verändert, war mein Gefühl. Da ist er ein bisschen aktiver auch gewesen in diesen Phasen. Aber da merkt man ja, dass das was bringt, wenn die Spieler miteinander interagieren, wenn sie sich austauschen, dass sie eigene Ideen haben, dass sie auch einen Trainerblick haben während des Spiels. Und sich da gegenseitig helfen können. Und ich glaube schon, dass du als Profi dann in so einer Situation auch schauen musst, wenn irgendwas nicht klappt, dass du das dann veränderst, auch wenn der Mitspieler dir das sagt.
Mhm. Also Gage organisiert da ja richtig.
Ja, das ist aber auch sein Job.
Mhm. Ich habe es mal von anderen gehört, so dass mehr von außen gecoacht wird, also es von außen mehr vorgegeben wird, wer wo zu stehen hat. Und bei Gage habe ich das Gefühl, er verändert es eben dann auch nochmal im Spiel direkt.
Ja, also das ist natürlich auch eine Frage der Absprache. Mhm. Ja, wie möchte das Trainerteam das gerne haben? Was lässt das Trainerteam vielleicht auch zu in dem Moment? Mhm. Da gibt es sicherlich auch sehr unterschiedliche Trainertypen. Und wenn man dann bei uns in der Halle steht, also ich habe verschiedene Plätze da schon gehabt im Zuschauerraum, da ist es unterschiedlich laut. Aber wenn du wirklich auf dem Feld stehst da unten, dann ist die Kommunikation zwischen Trainer und Mannschaft schon sehr herausfordernd. Und dann ist es vielleicht manchmal auch wirklich hilfreich, wenn der direkt neben dir auf dem Feld steht, dir nochmal eine Hilfestellung geben kann, weil der Trainer das von der Lautstärke her manchmal vielleicht gar nicht erreicht.
Mhm. Ich glaube, dann ist es aber auch dann kommt wieder der Teamgedanke oder das Menschliche. Ich muss auch jemand sein, der die anderen ansprechen kann. Also ich muss es auf der einen Seite auch aufnehmen, ich muss aber auch dem halbwegs vertrauen. Und dazu muss er auch ein gewisses Standing haben.
Ja, und das spricht auch wieder für das Teamgefüge und das Teamgefühl. Ja, ich muss ein Spieler sein, der sich das zutraut, jemand anderem einen Hinweis zu geben. Und ich muss auch ein Spieler sein oder einen Spieler haben, der das auch aufnimmt und bereit ist, einen Hinweis von einem Mitspieler aufzunehmen und nicht zu sagen, ach, jetzt kommt der schon wieder an und weiß irgendwas besser. Ich bin auch Profi und ich kann das auch. Wäre ja auch eine Denkweise, aber das sieht man überhaupt nicht so. Also da wird nicht diskutiert großartig, sondern das wird dann ausprobiert und gemacht. Und wenn es erfolgreich ist, wird es auch beibehalten.
Ja, du sagst es, es spricht sehr für die Teamdynamik, für den Zusammenhalt, dass da nicht irgendjemand auf Alleingängen ist, sondern wirklich miteinander redet, abstimmt, was ist jetzt am besten, wie funktionieren wir als Team am besten. Und nicht irgendwer sagt, nee, ich will das jetzt so machen und mach das jetzt so. Und am Ende hat das Team nichts davon. Das ist immer wieder schön zu beobachten bei uns.
Ja, und das ist, glaube ich, auch, also Volleyball hat für mich zwei besondere Facetten. Das eine ist, dass es eben eine sehr kopflastige Sportart ist, in dem Sinne, dass es anspruchsvoll ist, aber auch, dass man von der Psyche her Spiele, ja, gewinnen kann, auch gegen körperlich oder technisch bessere Teams. Da sind wir, glaube ich, in Lüneburg sehr gut aufgestellt. Da hat Stefan auch ein bisschen Erfahrung drin, mit Angelina im Hintergrund auch sicherlich jemanden, die sich da gut auskennt. Das macht sehr viel aus, wenn man dann eben ja, stabil ist in solchen Situationen. Ja, und der Teamgedanke sowieso total wichtig hat man jetzt, und das, ja, jetzt schlage ich den Bogen vielleicht zum Berlin-Spiel, vielleicht ist es zu früh, ich weiß nicht, wie ihr getaktet seid jetzt.
Passt, genau.
Da hat man manchmal den Eindruck, dass das Teamgefüge vielleicht nicht ganz so gut ist wie bei uns in Lüneburg, aber das, vielleicht täusche ich mich auch, das ist ja immer nur das, was ich von der Außenwirkung her
und wahrnehme. Und jeder hat jetzt genau einen Namen im Kopf.
Jeder hat einen Namen im Kopf, aber ich... Ja, also ich glaube, dass das eine ganz, ganz tolle Serie wird, und ich hoffe mir, dass das also rein sportlich auf dem Feld entschieden wird und dass alle fair miteinander umgehen.
Absolut. Also ich glaube, es sind vergleichbar, weiß ich, kann ich nicht sagen. Also ich hoffe es, dass es auch wieder so eng wird wie gegen Friedrichshafen und dass man wirklich eine gute Qualität sieht. Und das ist ja genau das, was Playoffs sein sollen. Du kommst in immer bessere Qualitäten rein, und auf der anderen Seite sind es aber auch Endspiele. Das kann manchmal auch das Gegenteil bewirken, oder? Wie ist deine Erfahrung, Christoph?
Ja, das ist das absolute Highlight. Und ja, da dann sich im Griff zu haben und seine beste Leistung abzurufen, das ist sicherlich eine große Herausforderung. Aber alle Volleyballfans in Deutschland wünschen sich, glaube ich, oder haben sich auch dieses Endspiel mal gewünscht, dass es eine andere Mannschaft außer Friedrichshafen und Berlin ins Finale schafft. Und ich freue mich einfach auf eine ganz tolle Serie auf einem sportlich hohen Niveau, wo jeder seine Leistung abruft und nachher am Ende der Bessere gewinnt. Und ich hoffe und ich glaube, dass wir, also Lüneburg, besser ist.
Wow, das ist ja mal ein Fact.
Wow. Gehe ich mit.
Das ist spannend.
Gehe ich mit. Es wird nicht einfach. Das wird, glaube ich, niemand so unterschreiben. Aber ich habe ein gutes Gefühl diese Saison, dass wir da was reißen können.
Also ich glaube auch als Mannschaft.
Wir sind vielleicht auch alle etwas voreingenommen als Lüneburg-Fans. Aber ich sehe da eine Chance.
Ich bin da eher immer so, eher, ich gehe da eher andersrum ran. Ich erhoffe mir, dass wir ein viertes Spiel kriegen. Das erhoffe ich mir.
Das hofft jeder.
Ja, so, das ist so. Drei gute Spiele sind toll. Wenn dann eine Meisterschaft entschieden ist, ist, wie Christoph sagt, der Bessere hat gewonnen. Aber dass wir Meister werden, also das ist bei mir als Möglichkeit. Es ist nicht da, nicht im Kopf. Nee, war es nie im Kopf, ist nicht im Kopf.
In anderthalb Wochen dann halt schon.
Das kann passieren.
Das kann sehr schnell gehen.
Ist es die Mannschaft, also die mannschaftliche Geschlossenheit, die dich zu der Aussage bringt, oder was anderes?
Ja, ganz, ganz viel. Einmal macht die Mannschaft einen super Eindruck und einen super Job. Das Trainerteam ist super, schon seit Jahren, und macht auch einen super Job. Ich habe einfach ein gutes Gefühl und auch in dem Ganzen drumherum. Wir haben ja jetzt auch in der Geschäftsstelle mittlerweile einige Mitarbeiter, die da zusammen vor Ort sind. Da ist einfach auch dieses Gefühl da, dass diese Saison was richtig Großes geht. Natürlich beschäftigt man sich zum Saison Ende mit allen Szenarien, die da passieren können. Aber irgendwie ist der Glaube schon sehr, sehr stark und sehr präsent, dass die Chance sehr groß ist, in diesem Jahr auch Meister zu werden. Und das zeichnet ja die SVG eigentlich auch aus, dass diese Visionen da sind, also dass wir groß denken. Auch das ist vielleicht wieder eine Phrase. Nur wenn man groß denkt, dann wird man auch groß. Ganz so einfach ist es sicherlich nicht. Aber wenn man sich das nicht zutraut und nicht den Gedanken zulässt, dann wird es, glaube ich, schon sehr schwer, gegen so ein starkes Team wie Berlin zu bestehen.
Ja, ja. Ich möchte noch mal ganz kurz auf dieses Aufschlag-Annahme-Duell gehen, weil das wird ja, glaube ich, für die Serie auch eins der wichtigen sein. Wie siehst du das? Haben die Jungs bei uns einen konstant besseren Aufschlag als auswärts? Jetzt nehmen wir mal Friedrichshafen raus, weil in Friedrichshafen die Halle mit den ganzen 1000 Lichtern, die da oben hängen, sicherlich echt schlecht zu bespielen ist. Aber jetzt im Gegensatz zu Berlin.
Ich glaube einfach, dass unsere Jungs bei uns in der Halle sowieso mitgetragen werden vom Publikum. Und dann auch die alles, jede Aktion, die Aufschläge besser funktionieren, als das auswärts der Fall ist. Man fühlt sich natürlich zu Hause. Ich glaube nicht, dass man da einen großen Unterschied sehen kann jetzt insgesamt, wenn man Aufschlagannahme bei beiden Teams betrachtet. Ich habe die Statistiken jetzt nicht der gesamten Saison und der Playoffs vor Augen, kenne die Auswertung nicht, aber mein Eindruck ist von den Spielen, die ich gesehen habe, dass beide da einfach eine wahnsinnig gute Qualität haben und dass das Nuancen sind, die da nachher den Ausschlag geben werden.
Nuancen, die auch wieder von der Tagesform dann abhängig sind.
Ja, von der Tagesform, von Kleinigkeiten, wie fokussiert man vielleicht auch in den Situationen ist, vom Teamgefüge, von Zufällen letzten Endes vielleicht auch, ja. Mhm.
Mhm. Ob Bernd auf den Schreibertisch wieder springt, wie letztes Jahr?
Bernd springt nirgendwo hin, oder?
Doch,
letztes
Jahr ist Bernd auf den Schreibertisch in Berlin gesprungen.
Wieso habe ich das verpasst?
Immer noch meine Lieblingsszene aus dem letzten Jahr. Die wird mir so lange präsent sein, da freue ich mich auch.
Ich war gar noch bei dieser Saison. Da ist nur eine Person in den Schreibertisch gerannt, gesprungen, ja. Was auch immer.
Ja.
Das kommt einfach nicht wieder vor.
Denke ich auch, das wird einmalig bleiben. Und ich glaube auch Jack Haynes wird mit seiner Emotionalität, die er da hat, wird da Positives, wie auch sicherlich Negatives für sein Team bewirken. Die Frage ist, was überwiegt?
Ja, bei ihm. Er ist ein super Spieler und er ist in seinem Tunnel dann drin. Und gleich nochmal der Appell an alle, die dann zuhören und auch in der Halle sind. Jeder Spieler hat den Respekt als Mensch verdient und irgendein Auspfeifen oder sonst was sollte nicht das Niveau sein und auch der Stil sein, die DNA, die wir von der SVG her pflegen. Von daher, er ist ein super Spieler, Hut ab vor der Leistung, die er immer bringt, und von daher wäre es schon schön, wenn dieses Pfeifen oder gar nicht erst kommt, weil das hat nichts mit Respekt zu tun. Und soweit mache ich mal einen Appell, aber
es kommt bei uns sehr generell selten vor.
Ja,
da muss schon echt eine Ausnahmesituation sein. Es ist jetzt diese Saison ein, zwei Mal mehr gewesen, aber insgesamt hatten wir am Anfang schon mal, sind wir als Fans sehr gastfreundlich. Das ist die Leistung der Gegner wird gewürdigt, da wird auch mal eine geile Rallye applaudiert. Und gerade jetzt nach dem Ausscheiden von Friedrichshafen wurden die ja mit ordentlich Applaus nochmal belohnt.
Aber es sollte halt auch nicht Spiele entscheiden, sowas. Das ist halt, es ist ein super Spieler. Das ist ein Unterscheidungsspieler, würde ich jetzt mal so sagen. So einer, der eben auch beim 3-2 entscheiden kann mit den letzten Angaben. So, und das ist ja auch das Spannende und darauf freuen wir uns ja letzten Endes auch.
Oder wenn er seinen Einbeiner da rausholt irgendwo. Der springt auch nicht und haut das Ding mit 300 km/h auf den Boden. Dann, okay, der ist ein bisschen größer als Superlack, aber ja. Ich bin von diesen Spielern auch immer begeistert.
Ja, wobei ich es immer schade finde, wenn die einfach noch nicht mal hochspringen und dann noch den Ball runterschmettern. Das finde ich so als kleinerer Mensch ein bisschen schade.
Aber dafür haben wir immer wir haben die schönste Flugshow mit Oscar im Moment.
Ja, auf jeden Fall.
Nicht immer die effektivste, da ist Theo, glaube ich, effektiver, aber zumindest aus dem Pipe heraus. Aber die schönste an der Stelle, also ist mein.
Also Christoph hat sich ja jetzt schon mal rausgelehnt, aber von uns hat sich noch keiner rausgelehnt.
Wie meinst du?
Rausgelehnt, er hat gesagt, wir rocken das Ding.
Also, ich habe gesagt, ich gehe mit.
Nochmal, du hast was?
Ich habe gesagt, ich gehe mit. Ich hoffe, du gehst mit, genau. Wie die meisten Lüneburger Fans auf 4 Spiele, dass wir das Ding im besten Fall zu Hause zumachen. Weil ein Heimsieg hier mit Titel wäre natürlich genial. Auch wenn es keiner wird, einfach zu Hause die Saison beenden, wäre ja schon ein Riesending. Tom guckt wieder skeptisch.
Traumhaft. Also, verstehen tue ich es. Ich sehe es nicht so, dass es so passieren wird. Ich glaube, dass es auch ein 3-1 wird. Dass Berlin schlussendlich mit dem Ganzen, was sie haben, deutlich mehr Druck machen können. Warum auch immer, wie auch immer. Aber das soll die ganze Leistung ja von der SVG nicht schmälern. Überhaupt nicht. Ich habe mir ein bisschen mal irgendwie Statistiken angeguckt, aus der Hauptrunde hauptsächlich. Ja, Berlin ist besser. So, wenn ich die Zahlen untereinander lege, dann kommt das bei raus. Aber wir haben sie ja schon ein paar Mal geschlagen.
Und Playoffs sind nun mal nicht die gesamte Saison. Also.
Da werden die Karten ja nochmal komplett neu gewürfelt.
Genau.
Hat man gerade in der anderen Halbfinalserie nochmal gemerkt, dass Berlin da richtig Druck gegen Gießen gemacht hat.
Absolut.
Das ging sehr, sehr schnell. Also ich hatte mit mehr als 3 Spielen gerechnet, aber da hat Berlin ja wirklich keine Gefangenen gemacht.
Genau, wenn man so denken würde, dann würde man sagen, okay, die haben ihren Lauf, aber auf der anderen Seite, wir hatten unser Training.
Richtig, also Karten komplett neu gewürfelt. Ja. Wir haben diese Saison bewiesen, man kann Berlin schlagen, auch mehrmals. Und dementsprechend ist die Chance halt da. Also es ist jetzt nach wie vor alles offen, aber ich sehe eine Chance.
Absolut, also die sehe ich auch.
Torben sieht sie auch, aber Torben geht ein bisschen pragmatischer ran. Was auch natürlich nachvollziehbar ist. Also ich kann Torbens Position genauso verstehen.
Danke.
Ja, wenn am Ende der Saison Berlin deutscher Meister sein sollte, dann wird das sicherlich verdient sein. Davon gehe ich aus. Die Statistiken sind wahrscheinlich so, wie du das gerade gesagt hast. Der spannendste Moment oder der spannendste Gedanke ist eigentlich für mich, dass wir bei Berlin in den Köpfen sind. Ja, und da sind wir wieder bei der Psyche. Und da bin ich einfach sehr gespannt, was Berlin damit macht. Ja, ob sie das abschütteln können quasi und eine Performance abliefern wie im Halbfinale gegen Gießen. Dann habe ich da großen Respekt vor. Ich hoffe, dass sie ja so ein bisschen schon den einen oder anderen Gedanken dran verschwenden und sich nicht allein auf das Hier und Jetzt fokussieren können. Ja, aber ich hoffe einfach auf eine ganz, ganz tolle Serie und glaube an unser Team.
Hm. Wo steht KW? Also KW Nieromand. Das ist, glaube ich,
steht er nicht immer an derselben Stelle?
Ja, in Berlin ja.
Ach so.
Ja, da ist er zur Not direkt hinterm Schreibertisch. Also, und sagt, was zu machen
ist. Im Heimspiel sitzt er bei dir auf der Stirnseite.
Ja.
Mit am Scout-Tisch. Mhm. Da habe ich ihn bisher immer gesehen, wenn er dabei war.
Oder geht er da doch irgendwann rum?
Ja, ich habe das auch mal beobachtet. Also, ich bin ja. In der Halle, weil ich Volleyball in allen Facetten da beobachten möchte. Ich bin gar nicht so der, der sich da von der Animation so mitnehmen lässt, sondern ich versuche immer so einzelne Sachen mir rauszusuchen. Und ich habe mir ein Heimspiel gegen Berlin mal KW auch angeschaut und wie er seine Position da verändert hat während des Spiels und während der Sätze. Also das ist überhaupt nicht lustig gemeint, nein. Also das ist, der ist einfach ein ganz, ganz toller Sportsmann und geht da total mit und ist emotional. Emotional natürlich und man sieht es ihm natürlich an, wie er da mitfiebert und wie sich das auch verändert und wie er auch dann vielleicht versucht noch irgendwie auf sein Team einzuwirken in bestimmten Momenten.
Ja, klar, wenn jemand so den Sport lebt wie KW, wie ein Andreas Balburg, dann hat das natürlich, wirkt es nach außen auch mal vielleicht nicht unbedingt immer positiv, aber es ist ja verständlich. Ich meine, ich will ja, die wollen ja was, die haben ja auch schon wahnsinnig also viel erreicht.
Das wollte ich auch gar nicht sagen. Also da ist überhaupt nichts Negatives aufgefallen. Überhaupt nicht. Sondern das ist einfach aus einer entspannten, ruhenden Position heraus hat sich das über das Spiel so ein bisschen verändert zu mehr Anspannung und dann vielleicht auch mal zu einer anderen Zuschauerposition, also nicht an der Stirnseite des Feldes, sondern dass er da auch mal Richtung Trainerbank beim Seitenwechsel gegangen ist.
Ja. Und darauf wollte ich auch hinaus. Also ab und zu lohnt es sich, mal ein bisschen den einen oder anderen Trainer, auch mal gerne Stefan, zu beobachten. Genauso natürlich bei Berlin. Also du hast da viele, viele Menschen, die da an diesem großartigen Sport dran beteiligt sind. Nicht nur die 12 Leute in dem Moment auf dem Feld, die direkt auf dem Feld stehen, sondern auch noch ein paar drumherum und am Rande. Da möchte ich dann auch vielleicht noch mal ganz kurz, also was Neo da abzieht dieses Jahr, mit was für einer positiven Energie er da steht und alle Mitspieler mitnimmt, immer wieder und immer wieder, jedes einzelne Spiel, das ist Wahnsinn. Das finde ich, also so eine positive Energie habe ich selten erlebt, dass wir sie auf der Bank hatten. Ein Jahr, jetzt komme ich nicht auf den Namen.
Will Craft,
richtig.
Oder genau. Kraft, wie auch immer. Das war der Vorzeigespieler auf der Bank überhaupt. Also ein absoluter Sympathieträger, hat die Mannschaft angefeuert ohne Ende, hat alles gegeben. Zum Schluss hat er dann auch noch mal in der Saison gespielt, aber er hat sehr, sehr wenig gespielt leider, weil er war ein sehr guter Flieger. Also stand lange in der Luft, aber war halt dann nicht so erfolgreich wie die anderen, aber... Ja, also das heißt, wir gewinnen die deutsche Meisterschaft wegen des Gesamtteams unter Anfeuerung von außen. Dein Statement, Torben, oder?
Torben hat seine Position, glaube ich, klar gemacht, oder?
Ja, ich glaube, dass jetzt wahrscheinlich eine sehr, sehr, sehr große Crowd aus Lüneburg beim ersten Spiel in Berlin sein wird.
Nicht nur beim ersten.
Ja, vom ersten hat man ja schon mal so ein paar Nummern gehört. Und ist das mehr als damals in Halle?
Mehr als in Halle.
Pokalfinale?
Nee, es sind weniger. Also das Problem ist, man weiß es ja nicht genau. Also wir haben von den BR Volleys 142 oder 144 Plätze freigehalten bekommen und der Rest muss man sich halt so irgendwo kaufen, weil das wird halt da nicht mehr freigehalten.
Aber das
heißt, ich gehe mal davon aus, dass vielleicht so 200, 250 Leute von der SVG sind und bei den Pokalfinals waren es ja dann doch schon an die 1000 oder sowas, oder?
Ich habe keine Ahnung, deswegen.
Also zumindest beim ersten in Münster, in Westfalenhalle, da waren es um die 1000. Später dann.
1000.
Da waren es um die 1000. Da sind ja auch richtig viele Busse gefahren, auch Einzelautos und so. Deswegen, also es hat nicht die Dimension wie ein Pokalfinale. Aber es kann auch locker sein, dass da vielleicht auch 700 Leute für die SVG. Weil du hattest ja schon gesagt, Christoph, auch Restdeutschland wird wahrscheinlich tendenziell eher Lüneburg die Daumen halten. Aber im Endeffekt halten wir alle die Daumen für einen guten Volleyball.
Ja, ob das bei Restdeutschland so ist, das weiß ich nicht. Ich glaube, es haben alle darauf hingefiebert, dass es mal ein anderes Endspiel gibt. Und wer jetzt da mehr Fans im Hintergrund hat, weiß ich nicht. Ich weiß, dass viele nach Berlin fahren wollen. Ich werde zum dritten Spiel auch in Berlin sein und mir das anschauen. Bin da sehr gespannt auf die Atmosphäre auch. Es wird Sympathisanten geben, die in Berlin leben. und in die Halle kommen und Lüneburg anfeuern. Aber ja, also mal schauen, was die Berliner da an Support mitbringen und auspacken. Und das wird ja auch nicht wenig sein.
Es wird ein lautes Spiel. Das ist meine. Wir werden uns bemerkbar machen als Fans, egal wie viele. Es wird laut von unserer Seite.
Ja.
Vielleicht wird Berlin noch lauter. Also,
ja.
Da kann viel passieren. Die Halle ist groß.
Dafür haben sie Heimrecht.
Ja.
Und man ist halt auch einfach weiter weg als Fan, das muss man so sagen. Also ich habe für die Max-Schmeling-Halle wirklich als tolle Halle empfunden, weil sie auch die beste Halle in Deutschland war.
Bis unsere Arena kam.
Ich bin überhaupt nicht voreingenommen, nein.
Das sagen aber viele, dass
es ist halt ganz einfach in der LKH-Arena, genau.
Dass die Stimmung unschlagbar ist.
Genau, also, und man sitzt halt nah zusammen und nah dran, also einfach deutlich näher. Es gibt in der LKH-Arena eigentlich keinen schlechten Platz. Und den gibt es halt in der großen Halle wie in der Max-Schmeling-Halle eher mal, weil du einfach einen Ticken auch weiter weg sitzt. Und wenn du da an den Bögen sitzt, an den Ecken, dann bist du schon relativ weit weg. Wenn du jetzt es nicht als stiller Beobachter betrachtest, sondern eher als Fan, wo du sagst, du willst auch so ein bisschen Einfluss haben. Und da merkst du dann, oh, ist weiter weg.
Es ist ja auch immer mal schön, also Berlin ist ja wirklich nicht weit weg, 2 Stunden ungefähr.
Oh, du fliegst da immerhin.
Es sind
eine Stunde 46 ist genau.
Mit dem Zug,
mit dem
Zug.
Ja,
okay, gut.
Mit dem Auto ist es ein bisschen länger.
Wenn du den richtigen nimmst und so weiter und so fort. Aber
wenn er fährt.
Da habe ich in letzter Zeit echt nur gute Erfahrungen
gemacht. Wir hatten auch Glück.
Nee, ich glaube, das hat im Moment gar nicht mehr so viel mit Glück zu tun. Es ist wirklich besser geworden. Aber worauf ich hinaus wollte ist, Berlin ist immer eine Reise wert. Also das heißt, wenn abends ein Spiel ist, wie zum Beispiel nächste Woche in Berlin, dann könnte man ja überlegen, ob man nicht am Tag noch mal kurz vorher ein bisschen Berlin schnuppert.
Wir fahren am Tag vorher hin.
Ja.
Ja.
Und
ihr wurdet jetzt nicht von der Tourist-Info bezahlt, oder?
Nee. Schön wär's. Nee, aber leider nicht.
Wenn dieser Podcast jetzt von anderen Fans gehört wird, Lüneburg ist auch sehr schön. Ja, also könnt ihr ja mal Rote Rosen oder so laufen gehen oder am Stint ein Bierchen oder Melzer hat gutes Bier, ist glaube ich auch unser Sponsor. Alles mal ausprobieren, aber daher glaube ich auch, dass relativ viele Leute oder viele Fans kommen werden, die unabhängig fahren. Weil sie sagen, ich gucke mir erstmal ein bisschen Berlin an, ich mache mal irgendwie 1-2 kleine Sachen oder so. Und dann ab in die Halle. Einen schönen Tag, richtig schönen runden Tag erleben. Mit einem Sieg von der SVG natürlich.
So.
So, genau. Und ich finde auch der Moment, wenn Torben dann beginnt, über Rote Rosen zu reden.
Ist ein gutes Schlusswort.
Ganz gut. Das neigt sich dann dem Ende zu.
Wann habe ich das überhaupt schon mal gemacht? Gar nicht.
Steile These, aber gut. Ich denke, wir sind am Ende unseres Podcasts, den wir ja auch gar nicht so lange vorgeplant hatten.
Das war mit das Kurzfristigste, was wir bisher gemacht haben. Gestern geplant, heute umgesetzt.
Vielen Dank euch allen. Vielen Dank allen Hörern fürs Zuhören. Und wir drücken alle gemeinsam die Daumen, dass es was wird mit der Meisterschaft. Und
wir danken Christoph für seine Expertise.
Ja. Auf alle Fälle vielen Dank für dieses auch spontane. Gut, ich hatte dich vorgewarnt in der Halle noch, aber trotzdem. Wir wussten ja selber noch nicht genau, wie sieht es mit der Konstellation aus. Aber vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Danke ebenso.
Und wir sagen Butter.
Bei die
Hühnen.
Wir sind die SVG aus Lüneburg. Ob groß, ob klein, ob jung oder alt, wir ziehen das Ding hier zusammen durch. Wir sind die SVG aus Lüneburg. Und ganz egal, wer uns gegenübersteht, unser Block hält Stammtisch.